Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Was würden Sie mit 1200 Euro pro Monat tun, die Ihnen geschenkt werden und das 3 Jahre lang? In einer Langzeitstudie zum Grundeinkommen soll genau das untersucht werden. Ökonom Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Wer hört auf zu arbeiten? Wer schränkt seine Erwerbstätigkeit ein? Was ist sozusagen Care-Arbeit? Sind Sie ehrenamtlich tätig? Oder sitzen Sie einfach zu Hause und schauen Fernsehen?
Mehr über die Langzeitstudie zum Grundeinkommen in dieser Sendung. Und im Fall Wirecard, da haben vermutlich verschiedene Aufsichtsebenen versagt. Welche Rolle aber spielt der Aufsichtsrat? Ganz allgemein, sind die Kontrollinstanzen gut aufgestellt? Mein Name ist Sena Fröndrich, herzlich willkommen. Kein Essen wurde serviert, keine Haare geschnitten. Die Dienstleistungsbranche, die war im Frühjahr besonders betroffen von den Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung die Corona-Pandemie eindämmen wollte. Das sehen wir auch an neuen Arbeitsmarktdaten. Demnach ging die Zahl der Erwerbstätigen von April bis Juni um 1,3% zurück und es wurden 10% weniger Arbeitsstunden als vor einem Jahr geleistet. Ist das viel oder ist das noch moderat? Katja Scherer ordnet diese Daten für uns ein.
Insgesamt ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland im zweiten Quartal um gut 600.000 gesunken. Die Unternehmen haben zum einen Stellen abgebaut und zum anderen weniger neue geschaffen. Es wurden also Menschen durch die Corona-Krise arbeitslos, andere haben die Arbeitssuche komplett aufgegeben.
Zu so einem Rückzug kann es zum Beispiel kommen, wenn Menschen, die normalerweise länger arbeiten würden vor der Rente, das jetzt nicht tun, sondern stattdessen dann tatsächlich in die Rente gehen und aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Oder es sind sicherlich auch viele Minijobber dabei, die bisher einen Minijob ausgeübt haben, aber jetzt im Moment gar keine Möglichkeit sehen, einen zu finden.
Sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem Forschungsarm der Bundesagentur für Arbeit. Seiner Einschätzung nach sind es etwa 400.000 Menschen, die sich seit Beginn der Corona-Krise aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen haben. Noch deutlich stärker gesunken als die Erwerbstätigkeit ist im zweiten Quartal die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden. Die ging nach Angaben des IAB um rund 10% zurück. Viele Betriebe haben ihre Mitarbeiter nämlich zwar nicht entlassen, aber in Kurzarbeit geschickt.
Wir haben in der Corona-Krise den mit Abstand größten Rückgang der Arbeitszeit gesehen, den es bisher in der Bundesrepublik gab. Am Ende kann man aber nicht erwarten, dass es noch ein deutlich stärkerer Effekt wird, denn wir hatten ja so rund 20% der Beschäftigten zum Beispiel in Kurzarbeit, aber da liegt der Arbeitsausfall pro Person ja auch durchaus nur bei knapp der Hälfte.
Blickt man auf einzelne Branchen, ist die Beschäftigung vor allem im Dienstleistungsbereich gesunken. Darunter zum Beispiel im Handel, im Verkehr und im Gastgewerbe. Das verarbeitende Gewerbe ist von der Krise ebenfalls stark betroffen. Da es dort viele große Unternehmen gibt, konnte der Einbruch aber besser durch Kurzarbeit abgefangen werden. Das sagt Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Das liegt daran, dass eben auch eine gewisse Organisationsleistung zu erfüllen ist, um Kurzarbeit, das muss beantragt werden bei den Arbeitsagenturen, man muss wissen, welche rechtlichen Voraussetzungen da vorliegen und so weiter und so fort. Das kann man sich natürlich auch alles als Kleinunternehmer aneignen, aber großen Unternehmen fällt so etwas naturgemäß leichter, weil es dort spezialisierte auch Abteilungen gibt.
Bis der Staat das Kurzarbeitergeld auszahlt, müssen Unternehmen außerdem die Löhne ihrer Beschäftigten vorfinanzieren. Das können Unternehmen mit hohen Rücklagen wie Autobauer in der Regel besser als kleine Einzelhändler. Ein großes Problem am Arbeitsmarkt ist nach wie vor, dass Unternehmen, egal ob groß oder klein, derzeit kaum neue Stellen schaffen, sagt Schäfer.
Was stockt derzeit, ist so ein bisschen der Neuaufbau von Beschäftigung. Das muss nicht unbedingt schlimme Folgen haben, wenn es gelingt, die Wirtschaft schnell wieder anzukurbeln. Das sieht im Moment so ein bisschen danach aus, als könnte das gelingen. Aber eine Garantie dafür gibt es nicht.
Was bleibt, ist daher die Frage, wie weiter? In der Politik wird derzeit diskutiert, Unternehmen über ein Jahr hinaus erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld zu gewähren. Dabei werden die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit schon in diesem Jahr aufgezehrt. Das IAB hält die Verlängerung der Maßnahme dennoch für sinnvoll. Vorausgesetzt, die Beschäftigten werden dann in der Kurzarbeit weitergebildet. Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft hält außerdem eine weitere Maßnahme für wichtig.
Um es den Betrieben zu erleichtern, wieder Menschen einzustellen. Wir haben zum Beispiel mal vorgeschlagen, dass wir zumindest von vorübergehenden Zeitraum die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen erleichtern.
Befristete Arbeitsverhältnisse stehen aber schon länger in der Kritik. Die Partei Die Linke zum Beispiel will sachgrundlose Befristungen verbieten.
Einordnungen zum Rückgang der Erwerbstätigkeit waren das von Katja Scherer. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Vermutlich wäre sie noch größer, wenn es die Kurzarbeit nicht gäbe. Die Bundesregierung hat verschiedene Programme aufgelegt, um die Folgen der Corona-Maßnahmen abzufedern. Doch vor allem Selbstständigen sind die Einnahmen teils schlicht weggebrochen. Und damit hat auch die Idee des Grundeinkommens wieder mehr Zuspruch erfahren in den vergangenen Wochen. Und nun startet eine Langzeitstudie dazu. Manfred Götzke stellt sie vor.
Das bedingungslose Grundeinkommen. Michael Bohmeier beschäftigt sich seit mehr als 6 Jahren mit fast nichts anderem. Der Aktivist hat den Verein Mein Grundeinkommen gegründet, der crowdfinanzierte Grundeinkommen verlost. So haben er und seine Mitstreiter schon ein paar Dinge über die glücklichen Bezieher herausgefunden, die ein Jahr lang einfach so 1.000 Euro monatlich bekommen.
Wir haben gelernt, dass die Menschen gar nicht faul werden. Im Gegenteil, sie arbeiten zufriedener in ihren Jobs. Wenn sie, was wenige tun, den Job wechseln, finden sie Jobs, die besser zu ihnen passen. Sie machen sich selbstständig oder bilden sich fort. Die Menschen berichteten uns außerdem, dass sie das Gefühl haben, das Leben jetzt selbst in der Hand zu haben.
Doch die Gewinner von Bohmeyers Grundeinkommen bekamen das Geld nur ein Jahr lang. Auch sonst waren die Erkenntnisse nicht wissenschaftlich fundiert. Das soll jetzt mit der Langzeitstudie anders werden, erläutert Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Wir protokollieren 3 Jahre lang zentrale Stationen im Lebenslauf von Personen, die ein Grundeinkommen in Höhe von 1200 Euro pro Monat erhalten werden. Ob nun die vielfältigen beobachtbaren Verhaltensänderungen wirklich ausschließlich der Wirkung der Grundeinkommensgewährung zugeschrieben werden können, werden wir dadurch prüfen, dass wir die Gruppe der Grundeinkommensbeziehenden stets mit einer anderen Gruppe an Studienteilnehmenden vergleichen werden.
Ab heute können sich 1 Million Menschen bewerben. Daraus wählen die Forscher letztlich 120 Bezieher aus, die die Gesellschaft möglichst genau abbilden. Die Kontrollgruppe umfasst dagegen mehr als 1000 Personen. Finanziert wird das Ganze per Crowdfunding, also unabhängig von Staat und Steuerzahler.
Mit der Corona-Pandemie hat beispielsweise die Sozialstaatsdebatte nochmals an Aktualität gewonnen. Der Reformbedarf wird bei fortschreitender demografischer Alterung unserer Gesellschaft und sich beschleunigender Digitalisierung der Arbeit künftig eher zunehmen als abflachen.
Das DIW will in der Studie vor allem herausfinden, wie sich die Beschäftigungssituation der Bezieher verändert. Was sie also mit dem Geld und damit letztlich auch der gewonnenen Zeit anfangen, wenn sie ihrem eigentlichen Beruf nicht mehr nachgehen müssten.
Wer hört auf zu arbeiten? Wer schränkt seine Erwerbstätigkeit ein? Und welche Veränderungen treten im beruflichen Selbstverständnis mit der neuen Freiheit, auch Nein sagen zu können, denn wirklich auf? Was ist sozusagen Care-Arbeit? Sind Sie ehrenamtlich tätig oder sitzen Sie einfach zu Hause und schauen Fernsehen?
Und natürlich dürfte die Tatsache, dass Menschen bedingungslos 1200 Euro erhalten, auch psychologische Auswirkungen haben, erläutert Susanne Fiedler vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Weniger Stress, weniger Zukunftsangst, mehr Zufriedenheit etwa.
Wie sieht's eigentlich zu Hause aus? Wie verändern sich Beziehungen? Wie verändern sich Verhalten? Wie verändert sich Entscheiden? Denn genau diese Kosten, die hier entstehen, sind genau die Kosten, die in der Debatte ganz häufig ziemlich weit hinten angestellt werden, wenn überhaupt beachtet werden.
Ergebnisse wollen die Forscher in 3 Jahren präsentieren. Danach soll eine weitere Studie starten, die sich mit der Gretchenfrage befasst. Wie soll der Staat das Ganze finanzieren?
Wer soll das bezahlen? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung startet eine Langzeitstudie zum Grundeinkommen. Die Idee dazu, die hat in den vergangenen Monaten wieder neuen Zuspruch erhalten, denn die Corona-Krise hat einige Menschen von heute auf morgen auf das Niveau der Grundsicherung befördert. Immerhin mag man sagen, wenn man etwa in den USA lebt. Denn in den USA ist das soziale Netz wesentlich löchriger als bei uns. Wer seinen Job verliert, verliert meist direkt auch die Krankenversicherung. Die Lücken im amerikanischen Gesundheitssystem, die werden auch von der Demokratischen Partei auf ihrem Nominierungsparteitag in den Mittelpunkt gerückt. Und wie hart Menschen in den USA fallen, das schildert Katja Ritterbusch für uns.
The coronavirus pandemic has left millions of Americans out of work. And just this morning,
Tag für Tag, Woche für Woche vermelden die Fernsehnachrichten in den USA neue düstere Statistiken. Rekordzahlen von Infizierten, ein Heer von Arbeitslosen, Anklänge an die große Depression der 1930er Jahre. Im April hatte die Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten einen Höchststand von 14,4% erreicht. Mittlerweile liegen die Zahlen bei gut 10%. Die Corona-Krise hat auch einen Konstruktionsfehler des US-Gesundheitssystems offengelegt. Fast 2/3 der Amerikaner sind über ihren Arbeitgeber krankenversichert. Das heißt,
when people become unemployed, they lose their employer-sponsored health insurance.
Wenn Leute ihren Job verlieren, verlieren sie oft auch ihre Krankenversicherung, sagt David Howard, Gesundheitsökonom an der Emory-Universität in Atlanta. Eine Studie der Kaiser Family Foundation kam vor kurzem zu dem Ergebnis, 27 Millionen Menschen haben infolge der Krise ihren Versicherungsschutz verloren. Einige Unternehmen schicken ihre Angestellten in Zwangsurlaub, unbezahlt, aber unter Beibehaltung von Sozialleistungen. In anderen Fällen können Betroffene sich bei Medicaid, der staatlichen Krankenversicherung für Arme, einschreiben. Aber die Regeln variieren von Bundesstaat zu Bundesstaat und die Wartelisten sind lang. Wer nicht versichert sei, müsse die oft hohen Kosten für medizinische Behandlungen aus eigener Tasche zahlen, sagt Howard. Die Folge, die Leute gingen meist gar nicht zum Arzt. Langfristig werde das den Schaden für Gesundheitssystem und Wirtschaft weiter erhöhen. Aber nicht nur ehemalige Angestellte verlieren mit dem Job ihren Versicherungsschutz. Auch Selbstständige können sich jetzt häufig keine Krankenversicherung mehr leisten. Leute wie J.R., freischaffende Lehrerin für Kinder mit Entwicklungsrückstand. Sie lebt in Atlanta, führt auf Vertragsbasis Förderkurse für Schulen durch. J.R. hatte erst gerade eine der staatlich subventionierten Policen erworben, die es seit dem Inkrafttreten von Obamacare gibt. Ihr Monatsbeitrag $120.
And then when COVID-19 came, the schools shut down.
Doch dann sei Covid gekommen, sagt JR im Videocall. Die Schulen hätten geschlossen, sie habe kein Geld mehr verdient. Da sie nicht wusste, wie schlimm die Pandemie werden würde, war ihre Furcht groß, lebensnotwendige Dinge nicht mehr bezahlen zu können. Miete, Strom, Wasser, Lebensmittel. Sie habe sich entscheiden müssen, sagt sie, Krankenversicherung oder Vorbereitung auf Covid. Sie entschied sich für die Vorratshaltung und kündigte ihre Versicherung. JR leidet jedoch unter chronischer Blutarmut. Sie hat Rückenprobleme und schwere Arthritis. Im Moment behilft sie sich mit Hausmitteln. Ihre größte Angst, ins Krankenhaus zu müssen. Die Kosten würden sie erschlagen, sagt sie. Sie würde wahrscheinlich obdachlos. In Zeiten der Pandemie habe der Teufelskreis aus dem Verlust von Arbeit, Krankenversicherung und sozialer Stabilität noch eine zusätzliche, besonders fatale Komponente, sagt Gesundheitsökonom Howard.
For people who are uninsured, they may be less likely to get tested for COVID and they may be less likely to seek care for COVID.
Wer keine Krankenversicherung hat, dürfte zögerlicher sein, sich auf COVID testen und behandeln zu lassen, sagt er, und könnte so dazu beitragen, das Virus weiter zu verbreiten.
That may further spread the epidemic.
Zwar hat die Regierung zugesichert, dass Tests und Behandlung für Unversicherte kostenlos seien. Doch viele Menschen sind skeptisch. Sie selbst suche gerade einen Job, sagt JR. Wenn sie sich testen lasse und das Ergebnis positiv ausfalle, müsse sie 14 Tage in Quarantäne. Dann könne sie weder Arbeit finden noch Geld verdienen. Deshalb würde sie sich die Sache mit dem Testen zweimal überlegen.
Die Corona-Pandemie zeigt die Lücken im US-Gesundheitssystem. Katja Ridderbusch berichtete aus Atlanta. Und wir bleiben bei Lücken, dieses Mal im deutschen Pflegesystem. Wer in einem Pflegeheim untergebracht ist, der zahlt in Nordrhein-Westfalen inzwischen durchschnittlich 2.400 Euro dazu. So hoch ist der Eigenanteil. Und weil das in einigen Fällen die Rente deutlich übersteigt, sind Betroffene auf Sozialhilfe angewiesen. 3,8 Milliarden Euro hat der Staat als Hilfe zur Pflege im vergangenen Jahr ausgegeben. Das ist ein deutlicher Anstieg, wie Vera Wolfskämpf berichtet.
3,8 Milliarden Euro Sozialausgaben. So viel war vergangenes Jahr für die Hilfe zur Pflege nötig. 8,8% mehr als im Vorjahr. Das sei der höchste Anstieg seit 25 Jahren, kritisiert die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Die Bundesregierung schaue der Armutsfalle am Lebensende tatenlos zu, so Vorsitzender Eugen Brüsch. Der Pflegebedürftige werde geschröpft, bis er seine Rechnungen nicht mehr bezahlen könne. Es fehle ein zukunftssicheres und generationsübergreifendes Finanzierungskonzept für die Pflege. Das wollte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eigentlich schon vorgelegt haben. Doch wegen der Corona-Pandemie sollen nun erst noch die Kosten für dieses Jahr ermittelt werden. Im Herbst will CDU-Minister Spahn dann einen Vorschlag vorlegen. Besonders kritisch ist die Frage der Eigenanteile. Denn für einen Heimplatz müssen Pflegebedürftige durchschnittlich mehr als 2.000 Euro zuzahlen. Dafür reicht bei vielen die Rente nicht aus. Wie viele Menschen deshalb vergangenes Jahr auf Sozialhilfe angewiesen waren, diese Zahl liegt dem Statistischen Bundesamt erst im Herbst vor. Im Jahr zuvor waren es rund 390.000 Pflegebedürftige.
Stellt im August sich Regen ein, so regnet's Honig und guten Wein. Nahezu für jeden Tag gibt es überlieferte Bauernregeln. Immer geht es um das Wetter und die Folgen für Ernte und Tiere. Die Landwirtschaft ist ein wetterabhängiges Geschäft schon immer und so war es in den vergangenen Jahren vor allem die Trockenheit, mit denen Höfe und Betriebe umgehen mussten. Auch in diesem Jahr sieht es ähnlich aus. Die Ernte fällt laut Bauernverband erneut eher mittelmäßig aus. Dieter Nürnberger berichtet.
Nicht überall in Deutschland, aber vielerorts setzt sich der Negativtrend in der Landwirtschaft fort. So fällt beispielsweise die Gesamtgetreideernte zum wiederholten Mal unterdurchschnittlich aus. Noch einmal ging es im Schnitt um 4,3% nach unten. Immerhin konnte bei der Rapsernte der Tiefpunkt des vergangenen Jahres wieder leicht nach oben korrigiert werden. Auch beim Roggen sieht es besser aus. Doch mehr und mehr würden wetterextreme Betriebe in ihrer Existenz bedrohen, so Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes.
Wir dreschen deutlich früher. Wir haben nicht mehr die Stabilität der Ernteerträge, die wir vor 10, 15 Jahren noch hatten. Wir haben höhere Schwankungen. Wir haben stärkere regionale Unterschiede. Das stellt uns vor Herausforderungen, dass wir auch stärkere Ausschläge bei der Liquidität in den Betrieben haben.
Deutschland liege mit dieser unterdurchschnittlichen Ernte auch im europäischen Trend, so der Bauernverband. Allerdings zeige die weltweite Entwicklung, dass es zumindest keine Versorgungsengpässe gebe. So konnte beispielsweise der globale Weizenanbau gesteigert werden, vor allem durch Anbaugebiete in der russischen Schwarzmeerregion. In Deutschland hingegen belasten vielerorts geringere Erntemengen in Verbindung mit gefallenen Preisen die wirtschaftliche Situation auf den Höfen. Bauern mit schlechter Ernte treffe es doppelt, so der Verbandspräsident. Staatliche Ad-hoc-Hilfen fordert der DBV in diesem Jahr nicht. Allerdings müssten sich Bund und Länder verstärkt bei der Absicherung von Ernten engagieren. Ruckwied will eine freiwillige Mehrgefahrenversicherung als Risikovorsorge etablieren und ausbauen.
Deshalb ist es zwingend notwendig, dass hier Bund und Länder die Anschubfinanzierung mit begleiten.
In den kommenden 3 Jahren sollten dafür jeweils rund 500 Millionen Euro eingeplant werden, so der Verbandspräsident. Der Anteil der Corona-Krise auf das Erntegeschehen ist aus Sicht von Joachim Ruckwied nur marginal. Der Einsatz von rund 40.000 Saisonarbeitskräften im Frühjahr habe sich bewährt. Die diesjährige Spargel- und auch die Apfelernte beispielsweise seien aber ebenso unterdurchschnittlich dennoch.
Das hat die Arbeitsfähigkeit der Betriebe gewährleistet. Es ist natürlich nach wie vor eine Herausforderung, die Hygienevorschriften umzusetzen und vieles, vieles mehr. Das bedeutet am Ende natürlich höhere Kosten.
Generell müssten Verbraucher aber nicht mit steigenden Preisen rechnen, so der DBV. Das gelte zumindest für den Bereich Getreide.
Aus Berlin berichtete Dieter Nürnberger. Sie sollen kontrollieren und beraten. Das ist die Aufgabe von Aufsichtsräten. Doch wie gut klappt das? Spätestens der Fall Wirecard zeigt, dass die Kontrolle dort nicht wirklich funktioniert hat. Woran liegt das? Wie werden die Kontrolleure und auch Kontrolleurinnen ausgewählt? Wie viel Zeit haben sie, ihrer Arbeit nachzugehen? Und wie nah stehen sie dem Vorstand? Mischa Erhardt hat sich das angesehen.
Grundsätzlich stehen Aufsichtsräten Mittel und Wege zur Verfügung, die Vorstände ihrer Unternehmen zu kontrollieren. Nur, es nutzen in vielen Fällen die besten Mittel nichts.
Es ist vor allen Dingen eine Frage des eigenen Willens, der Kapazität. Dazu muss man Fähigkeiten haben und Zeit. Und beides ist eben in jedem Fall unterschiedlich. Und wer sich einen Aufsichtsrat sucht, wie zum Beispiel im Fall Wirecard, der nur aus Family and Friends besteht, der braucht keine Kontrolle fürchten,
sagt Manuel René Theisen. Der emeritierte Professor hat sich jahrzehntelang mit Aufsichtsräten beschäftigt. Heute gibt Theisen noch die Zeitschrift Der Aufsichtsrat heraus, die er mit begründet hat.
Es geht heute schon darum, ob ich schwache oder starke Kandidaten habe. Und das hängt wie immer davon ab, will der Vorstand wirklich kontrolliert werden oder will er das eher nicht.
Das Hauptproblem? In den meisten Fällen bestimmen die Vorstände, wer in den Aufsichtsrat ziehen soll.
Und das spricht ja Bände, denn wer den Henker und den Strick auswählen darf, der wird nicht die schlimmsten Kordeln wählen.
Das Gesetz sieht vor, dass dieses Recht den Aktionären, also den Eigentümern auf der Hauptversammlung, zusteht. Das geschieht denn zwar auch, allerdings nur formal, kritisiert Dieter Hein schon seit langem. Er ist Analyst bei Fair Research und auf Banken und Finanzdienstleister spezialisiert.
Bei den Hauptversammlungen, da werden immer so viele Kandidaten vorgeschlagen vom Management, vom Unternehmen, wie auch tatsächlich dann Positionen zu besetzen sind. Also das ist eine Farce, das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun.
In Bezug auf die Kontrollfunktion von Aufsichtsräten sind die Fälle noch problematischer, in denen die früheren Vorstandsvorsitzenden an die Spitze des Aufsichtsrates ihres Unternehmens wechseln, auch wenn sie die dafür in der Regel vorgesehene zweijährige Abkühlungsphase durchlaufen. Denn die früheren Unternehmenschefs im Aufsichtsrat werden dann natürlich Vorstände berufen und bevorzugen, die ihre frühere Vorstandsarbeit möglichst bruchlos weiterführen. Bei Daimler etwa soll Ex-Konzernchef Dieter Zetsche im kommenden Jahr als Chefkontrolleur in das Unternehmen zurückkehren. Siemens-Chef Joe Käser will sogar ohne Pause in den Aufsichtsrat der Konzerntochter Siemens Energy wechseln. Manuel René Theisen.
Das ist eine Katastrophe. Das Argument, da geht ja sonst viel Erfahrung verloren, ist Unsinn. Die kann man anders einbinden. Ich bin mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich habe dazugelernt, der Meinung, es sollte überhaupt kein altes Vorstandsmitglied und vor allen Dingen kein Vorstandsvorsitzender in den Aufsichtsrat.
Ein weiteres Problem in Aufsichtsräten ist oft mangelnde Qualifikation. Noch immer werden Aufsichtsratsposten mitunter durch Netzwerke in der Unternehmenslandschaft vergeben. Effektiv kontrollieren können aber nur Aufsichtsräte, die wirklich Ahnung von der Branche und den Geschäften des Unternehmens haben.
Qualifikation der Aufsichtsräte, ein ganz heißes Eisen, denn hier schweigt das Gesetz. Außer, dass sie erwachsen sein müssen und nicht ständig entmündigt sein. Das hat in der Praxis zur Folge, dass es eben auch keine Handhabe gibt, wenn eine absolute Flasche einen solchen Posten besetzt.
Hier könnte der Gesetzgeber nachjustieren, auch wenn geeignete Qualifikation nicht einfach juristisch zu fassen ist.
Ich bin trotzdem auch der Meinung, dass man hier, ich sage jetzt mal vereinfacht, einen Aufsichtsratsführerschein, also eine Qualifikation und vor allen Dingen, was noch wichtiger ist, eine Weiterbildungspflicht wie bei Ärzten, bei Wirtschaftsprüfern, bei Anwälten auch hier schafft. Das würde zumindest der Weg in die richtige Richtung sein.
Deutliche Kritik an der Besetzung von Aufsichtsräten hören wir da. Und damit schauen wir zum Ende dieser Sendung auf den Börsentag mit Volker Hirt. Der ist für uns in Frankfurt am Main. Herr Hirt, der Leitindex DAX, der hat heute erneut die 13.000-Punkte-Marke überschritten. Wie hält er sich denn zum Handelsschluss?
Deutlich drunter. Es war eine interessante Bewegung. Zunächst über 13.000 Punkte. Ist so eine magische Marke offenbar. 2 Stunden lang hat er das gehalten. Sah nach einer Kletterpartie aus, aber dann rutschte er so seit 14 Uhr mächtig ab. Momentan steht er bei 12.866 Punkten. Also da ging es dann mächtig runter. Ist dem Dow Jones gefolgt, dem auch die Luft ausgegangen ist. Und ich habe mal den Chart insgesamt so in den letzten 6 Monaten beobachtet. Man hat ja gesagt, das wird ein schönes V. Also Corona kommt, alles rauscht in die Tiefe und rums geht's wieder nach oben. Aber leider ist das ja, wie wir jetzt wissen, mit Covid-19 nicht ganz so leicht. Und so sieht auch dieses V aus. Rums ging es runter, aber nur so ganz langsam geht es bergauf. Und momentan so bei 13.000 ist offenbar so eine Schallmauer. Heute Mittag hatten wir 3 Verlierer. Jetzt hat das gekippt. Jetzt haben wir nur noch 6 Gewinner.
Die Lufthansa, die hat mehrere Töchter in Österreich, Belgien und der Schweiz. Und auch die bekommen Staatshilfen.
Ja, der Lufthansa-Konzern kann neben Staatshilfen aus Deutschland auch öffentliche Mittel anderer Länder bekommen. Das wird ermöglicht durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Jetzt gibt es da grünes Licht für Finanzierungszusagen aus Österreich, der Schweiz und Belgien. Insgesamt liegen in dem Fonds 600 Milliarden Euro. Die Aktie gewinnt heute 1,7%.
Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport verbucht auch Mitte August deutlich weniger Fluggäste. Wie kommt das an?
Ja, es kommt trotzdem relativ gut an. Die Aktie gewinnt, aber die Zahlen sind furchtbar. In der letzten Woche zählte die Fraport 77% weniger Passagiere als in der entsprechenden Kalenderwoche ein Jahr zuvor. Das Flugaufkommen insgesamt inklusive Fracht ging um über 60% zurück. Aber offenbar sagen jetzt viele, das ist ein Einsteigekurs bei der Fraport. Schlimmer kann es nicht mehr kommen.
Welche Branchen sind stattdessen im Fokus?
Chemieaktien sind gerade der Renner. Covestro allen voran mit einem Plus von fast 3%. Da herrscht viel Zuversicht. Analystenkommentare sind auch gut.
Dann blicken wir noch auf den Goldpreis.
Ja, Gold war heute wieder über 2000 Dollar die Feinunze wert. Aktuell liegen wir 3 Dollar drunter, was sich in Euro allerdings nicht ganz so ausdrückt. Das liegt halt auch am Dollarkurs. Der wird immer schwächer, der Dollar. Aktuell muss man für einen Euro 1,1931 Dollar bezahlen. dauert nicht mehr lange, da fällt die 1,20-Euro-Marke.
Dann die Anleihen noch.
Umlaufrendite gibt um 4 Basispunkte nach und steht bei minus 0,48%.
Und das war Volker Hirt mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen die Nachrichten, anschließend Kulte heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.